Ihr hört EZ Brain Food,
den Podcast über Cyberbedrohungen,
Technologien und deren Alltagsnutzen.
Von und mit Steph
und Micha. Hallo Micha.
Na, hallo Steph, da sind wir schon wieder.
Da sind wir wieder, genau. Ich greife es sofort auf. Du hast letzte Folge dich getraut, vorherzusagen quasi, was unser nächstes Thema sein wird. Und Trommelwirbel, wir sprechen heute tatsächlich über eine Technologie, die Ransomware Remediation heißt, auf Englisch, und zu Deutsch heißt das Ganze Ransomware Behebung. Intern bezeichnen wir das gerne mal als Last Line of Defense, auf Deutsch die letzte Verteidigungslinie. Ich denke mal, der ein oder andere kann sich so ein bisschen denken, warum wir das sagen, aber bitte führ einmal aus, warum wir so einen etwas sperrigen Begriff verwenden, um diese Technologie zu beschreiben.
Mache ich doch gerne. Beginnen möchte ich allerdings damit, dass uns gerade in dem Umfeld natürlich aufgefallen ist, dass der deutsche Name doch deutlich langweiliger klingt wie der englische. Also Ransomware Remediation hört sich halt auch besser an. Müssen dann im späteren Verlauf dann ja auch noch über Ransomware Shield sprechen, das in Deutsch dann Ransomware Schutz heißt. Also es gibt Dinge, die klingen einfach auf Englisch spannender, erklären aber nicht sofort, was das macht. Darüber wollen wir heute reden. Ich glaube, dass es notwendig ist. Und ich glaube, dass letztlich ganz, ganz viele Interessenten, aber auch Bestandskunden verpasst haben, dass es das gibt und was das eigentlich macht oder welcher technologische Schritt da am Ende des Tages tatsächlich geschaffen worden ist. Denn immer wenn man beginnt, das zu erklären, also wir haben jetzt Ransomware-Behebung, dann sagen die Bestandskunden natürlich so, hä, wieso das denn? Seid ihr nicht eigentlich dazu da, überhaupt zu verhindern, dass es zum Ransomware-Angriff kommt? Das kann man natürlich grundsätzlich nicht verneinen und das tun wir ja auch. Es gibt aber doch Dinge, die man dabei nicht vergessen darf, nämlich wie Angriffe heute tatsächlich stattfinden, Cyberangriffe und worauf die ausgelegt sind und mit welchen Möglichkeiten Cyberkriminelle heute eben in Systeme eindringen. Und es gibt ein geringes Restrisiko, das erklären wir später, wo dieses Modul dann doch vielen Unternehmen vielleicht in Zukunft die Haut rettet und das tut, was es tun soll, nämlich einen doppelten Boden zu ziehen, damit ich letztlich, sollte es zum aller schlimmsten Fall kommen, immer noch nicht einfach ein großes Loch habe, wo Daten verschwinden. Also Vergleich vielleicht mit der Feuerwehr, die üben auch, wenn es nicht brennt. Und die haben auch immer noch einen Plan B, wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren. Manchmal auch einen Plan C. Und ich finde, dass man in der Cybersecurity tut uns das auch gut, dass man da nochmal einen Plan B hat und vielleicht lieber die extra Meile geht und nicht sagt, unsere Module können sich drauf verlassen, da passiert schon nichts. Da sind wir keine großen Freunde davon.
Okay, da hast du jetzt schon eine zentrale Frage vorweggenommen, nämlich: Warum braucht man das, wenn eigentlich andere Schutzmodule existieren, die überhaupt verhindern sollen, dass Ransomware aufs System kommt? Aber dann kannst du ja vielleicht direkt mal ein bisschen näher ausführen, was, du hast schon gesagt, das Ransomware Shield, was der Unterschied ist und was wann wie greift und was genau da den doppelten Boden ausmacht bei der Behebung.
Das mache ich doch gern. Also vor allem, weil man diese beiden Dinge wirklich ganz, ganz stark voneinander unterscheiden muss, auch wenn sie in den Regeln oder ich sag mal so in der Bedienung sehr nah aneinander sind, weil sie ja thematisch zusammengehören, ist die Technik doch eine ganz andere. Ransomware hat ja begonnen letztlich damit, dass irgendein Benutzer auf irgendwas draufgeklickt hat, was er von irgendwoher hat. Und dann hat sich auf diesem Gerät eben ein Prozess geöffnet, eine Schadsoftware, die sofort angefangen hat, Dateien zu verschlüsseln und eben Schaden zu verursachen auf diesem einzelnen Gerät. Und da hat man dann irgendwann gesagt, okay, wir verstehen, wie Ransomware üblicherweise funktioniert, also wenn Schadsoftware ausgeführt wird, dann müssen wir eben gucken, dass wir eine verhaltensbasierte Erkennungsmethode schaffen, die eben diese Prozesse permanent überwacht. Und wenn wir da irgendwas erkennen, was eben das Verhalten von sogenannten File-Codern oder Ransomware Thematiken angeht, also wenn da sehr viele Dateien in sehr kurzer Zeit angefasst werden, um die eben zu verschlüsseln, dann ist das ja kein normaler Prozess, das ist so eine Verhaltensanalyse, die da eben stattfindet. Und wenn das als bösartig eingestuft wird, und das überprüfen wir auch nochmal anhand einer Reputationsdatenbank, nämlich LiveGrid, das auch nochmal zum Tragen kommt. Das kann ich also nur dann machen, wenn ich Echtzeitinformationen aus der Cloud habe. Wir wollen ja nicht irgendwas sperren oder irgendwas behindern oder irgendwelche Prozesse killen, wo wir nicht 1000%ig sicher sind, dass das kein schadhaftes Verhalten ist. Von daher wäre das Grundvoraussetzung. Und wenn das passiert, dann würde dieser Prozess, wie wir das so schön sagen, gekillt. Und der Benutzer wird im besten Fall eben davor bewahrt, dass das gesamte System verschlüsselt wird, weil er was Falsches angeklickt hat oder weil er irgendwas geöffnet hat, was er hätte nicht öffnen dürfen. Üblicherweise per Mail durchgekommen oder USB-Stick, da gibt's ja diese Horrorgeschichten, USB-Sticks werden auf Parkplatz verteilt und so, ja. Und die habe ich dann reingeschoben, weil da steht irgendwie Buchhaltung drauf oder so, ja. Ich weiß nicht, ob das jemals stattgefunden hat, der Unsinn. Ich habe das noch nie gesehen. Angeblich hat das funktioniert. Ich kenne nur einen anderen Fall, wo das passiert ist, nämlich dass auf Flughäfen vor Business Lounges mal E-Zigaretten verteilt worden sind von chinesischen Firmen. Und diese E-Zigaretten werden aufgeladen mit einem Standard-USB-A-Anschluss, der ja seinerzeit, das ist schon länger her, seinerzeit das ganz normale Thema war. Und heute haben wir ja viel USB-C und so weiter. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass doch der ein oder andere dann, wenn man das benutzt, das früher oder später eingesteckt hat. Und dann musste man nicht mal mehr was anklicken, sondern da hat sich auch was ausgeführt. Das sind aber alles so Geschichten, die eher weit weg sind für die meisten von uns. Und man muss eben sagen, die Angreifer agieren heute ganz anders. Also wenn ich so eine klassische Ransomware heute noch finde, also ich klicke eine Datei an und dann stößt sich ein Prozess an, der meinen Rechner verschlüsselt, dann vielleicht noch vorher, kurz vorher versucht, sich auf andere Geräte zu verteilen. Das ist ja dann schon die Königsklasse. Das ist eher selten. Dann handelt es sich häufig um eine Vorgehensweise von vor, ja, ich sag mal, 8 bis 10 Jahren, wo das eben so richtig angefangen hat, Fuß zu fassen. Und das findet heute so nicht mehr statt. Oder sehr selten. Das jetzt nicht bedeutet, wir brauchen das nicht mehr oder wir implementieren das nicht mehr. Sondern kann ja immer noch sein, dass dann ganz neue Kampagnen im Bereich der Akteure geschaffen werden, dass das wieder gezogen wird, diese Karte. Aber das ist nicht das Gleiche und hat auch nicht dieselbe Voraussetzung wie eben Ransomware Remediation, nämlich die Behebung. Das ist ein ganz eigenes Modul. Und das liegt einfach daran, dass sich die Angriffsvektoren über die letzten Jahre massiv verändert haben.
Das habe ich jetzt, glaube ich, gerade nicht mehr ganz verstanden. Du meinst einfach nur die Art und Weise, wie die Schadsoftware auf den Computer gelangt ist, heute eine andere als noch vor 8 bis 10 Jahren. Oder?
Genau, wie Angriffe erfolgen, zum Zwecke einer Ransomware-Verschlüsselung. Das war früher eben eher gezielt auf den einzelnen Nutzer, auf das einzelne Gerät mit einem Stück Schadcode. Das ist heute schon anders. Und auch hier kommt das Modul zum Tragen. Ja. Heute kommen die Angreifer über andere Hintertüren, sind schon auf dem System und führen diesen Code selbst aus oder lassen den übers Netzwerk ausführen. Und da gibt es ganz andere Mechanismen, die da eben zum Tragen kommen.
Okay, also früher mussten die sich darauf verlassen, quasi, dass es einen Dummen gibt, in Anführungsstrichen, der halt den falschen Klick macht, und heute versuchen die selbst, sich aufs System einzuschleichen und dann selbst den finalen Klick quasi durchzuführen. Kann man das so grob zusammenfassen?
Ja, also es gibt ja, die meisten Cyberangriffe, und das ist ja auch das, was man immer in der Presse liest, also wenn man jetzt eine Zeitung aufmacht, dann liest man ja wieder, da ist ein System angegriffen worden, und da gibt es eigentlich nur zwei Optionen. Entweder sind Daten gestohlen worden oder es sind Daten gestohlen worden und Teilnehmer wurden verschlüsselt, also beides. Da geht es einfach darum, wie man am besten Geld verdienen kann. Und Geld verdienen kann ich, mit dem ich eben jemanden erpresse, sein System unschädlich zu machen und oder in Verbindung dessen eben seine Daten zu missbrauchen, zu verkaufen, öffentlich zu machen etc. Und so findet Cyberkriminalität heute statt, auch im kleinen Rahmen, auch bei kleineren Unternehmen, also auch im Mittelstand ganz massiv. Und da gibt es so diese 8 Phasen eines Cyberangriffs. Da haben wir vorletztes Jahr auch sehr, sehr viel dazu erzählt, wie das stattfindet. Da benutzen Täter eben sehr, sehr häufig Schwachstellen. Also wir hatten beim letzten Mal das Thema Patch und Schwachstellenmanagement, wichtiges Thema. Häufig werden Schwachstellen missbraucht oder falsch konfigurierte Remote-Zugänge auf das System des Kunden oder über irgendwelche Schwachstellen auf Server, also bei Exchange-Servern haben wir das in den letzten Jahren häufiger gesehen, wenn man sowas noch betreibt, also Mail-Server etc. Und da wird dann nicht sofort Schadsoftware benutzt, sondern häufig bewegen sich die Akteure da, sogenannten Living of the Land Binaries and Scripts, schon wieder so ein mega cooles Wort, bedeutet aber nichts anderes wie, die brauchen noch gar keine Administrationsrechte, um sich eben auf diesem System umzuschauen. Und irgendwann erweitern die sich die Rechte. Und in dem Moment geht es eigentlich erst richtig los, dass Schaden ausgeführt werden kann. Und das System kann eben nicht unterscheiden, dass dieser User, also der User ist ja dann berechtigt, der auf so Systemprozesse zugreift. Das System kann dann nur sehr schlecht unterscheiden, ob das ein legitimer Prozess ist oder nicht. Will sagen, es wird halt schwieriger, das festzustellen. Und darum gibt es eben eine Chance, dass auch dieser Ransomware-Schutz, also Ransomware-Shield, bestimmte Dinge vielleicht nicht sofort erkennt oder länger braucht, um diesen Prozess zu killen, wenn er dann nicht sogar höhere Rechte hat. Da muss man eben genauer hingucken und darum geht's.
Okay, also mit das System erkennt das nicht, meinst du tatsächlich die Endpoint-Lösung auf dem Gerät, die erkennt nicht unter Umständen sofort, dass es legitim oder auch nicht, also eine legitime Verschlüsselung quasi, also weil ja eine Ransomware immer verschlüsselt. Gibt es auch legitime Verschlüsselungen?
Ja, na klar. Also mal davon abgesehen, dass es ja Festplatten- und Datei- und Ordnerverschlüsselungen gibt, die wir zum Teufel nicht blockieren wollen. Das wäre ja dumm. Also diese verhaltensbasierte Erkennung hat natürlich auch immer bestimmte Grenzen. Also wenn ich als legitimer Administrator über das Netzwerk auf ein Gerät zugreife oder ein Installationspaket verteile, dann geht das System natürlich erstmal davon aus, dass es legitim ist, vor allem wenn der User berechtigt ist. Und die Gefahr eigentlich, warum das immer noch passieren könnte, also mir ist jetzt kein Fall bekannt, bei dem das tatsächlich schon gegriffen hätte. Und das ist auch immer eine Frage, die übrigens kommt, ja, wie oft passiert das denn eigentlich? Und die Frage haben wir auch bei uns in der Entwicklung gestellt. Und bisher haben wir immer die Antwort bekommen, wir kennen noch keinen Kunden, bei dem das passiert ist, weil Gott sei Dank alle anderen Schichten, die Network Protection und die Live Grid Protection, Cloud Protection, HIPS, alles, was wir an Modulen haben, da immer noch erfolgreich war. Aber es gibt eine Restchance und das hat was damit zu tun, wie sich Geräte auch entwickelt haben. Also nicht nur, woher kommt denn jetzt im Endeffekt dieser Anstoß, das Gerät zu verschlüsseln? Und wie sieht der genau aus? Und welche Software wird da benutzt? Vielleicht werden da auch Dinge benutzt, die vom Betriebssystem halt als Standard empfunden werden und die gar nicht irgendwie nachgeladen werden als Schadcode. Und viele Täter benutzen ja auch dieses Living of the Land Binaries and Scripts. Also die benutzen Werkzeuge, die in Windows vorhanden sind. Die müssen nichts installieren, ja. Oder benutzen halt einfach nur ganz zum Schluss Tools und Werkzeuge, die dann eben schneller zum Erfolg führen, um bestehende Endpoint Security oder bestehende Hürden aus dem Weg zu schaffen. Ja? Also Backups zu zerstören oder Wiederherstellungen unmöglich zu machen und sowas. Also das sind ganz, ganz viele verschiedene Punkte, die da zum Tragen kommen. Das große Problem am Ende des Tages ist tatsächlich auch ein Stück weit die Hardware. Denn wir haben heute, wenn man so mal ein aktuelles Business-Notebook nimmt, was so ein Prozessor alleine kann, ne? Meistens haben die Geräte eben SSDs, also keine Standard-Festplatten mehr, sondern superschnelle SSD-Festplatten. Die haben sehr viel schnellen Speicher mittlerweile drin. Ganz, ganz häufig ist eben auch ein Stück weit Beschleunigung da drin, eben über weitere Module aus dem Intel-Baukasten, ja, also wie schnell Prozesse eben funktionieren heute im Gegensatz von vor 10 Jahren. Das sieht man ja, wenn man mal irgendwas Großes installiert. Ja, da hat man früher minutenlang gewartet und heute dauert das irgendwie ein paar Sekunden. Und dieses kleine Zeitfenster, das ist eben das, was uns da dazu bewogen hat, da nochmal einen doppelten Boden reinzuziehen.
Okay, und dann erklär uns bitte mal jetzt, nachdem wir uns schon bisschen angeschlichen haben an die Funktion, was genau dann das Ransomware-Behebungs-Feature, die Technologie, was die genau macht, beziehungsweise wie die eben dann die letzte Gefahrenquelle noch zusätzlich absichert.
Ja, also dieses Modul macht letztlich eins, es überwacht eben den Zugriff auf Dateien. Und wenn das Modul etwas erkennt, dass eben auf diese Datei zugegriffen wird und die verändert oder verschlüsselt wird, egal von welchem Prozess, dann stellt sie im ersten Moment, also noch bevor der Zugriff auf diese Datei gewährt wird, egal ob vom Betriebssystem oder aus welchem Bereich, stellt sie eine Sicherheitskopie her, eine 1:1 Sicherheitskopie, die sie in einen sicheren Ablageort legt, auf die eben kein Zugriff gewährt wird, und sollte sich dann herausstellen in der Analyse, das kann halt ein paar Sekunden dauern, dass das tatsächlich ein schadhafter Prozess war, der die Datei vernichtet oder verschlüsselt hat, dann, nachdem der Prozess gestoppt worden ist oder gekillt worden ist von uns, dann kann man die Originaldatei oder die wird automatisch wiederhergestellt. Das heißt, noch bevor ich irgendeinem Tool die Möglichkeit gebe, so eine Datei zu verändern oder zu verschlüsseln, lege ich die nochmal woanders ab. Und das klingt erstmal relativ simpel. Das ist es auch ein Stück weit. Das kann man auch nur deswegen machen, weil die Hardware und der Speicher heute so schnell ist, damit man eben auch nicht, ich sag mal, nicht behindert wird in der normalen alltäglichen Arbeit. Natürlich immer nur im Rahmen der Festplattengröße, und es gibt auch ein paar Limitierungen aufgrund der Dateigröße. Also wenn ich jetzt irgendwie 14 Gigabyte HD-Video oder 4K-Video auf der Festplatte liegen habe, da wird das schwierig, das wollen wir nicht anfassen. Ja, also da werden wir keine Sicherheitskopie davon machen. Überraschung, weil das würde dann doch den einen oder anderen Arbeitsprozess wieder doch ganz massiv ändern. Aber gerade bei den Sachen, wo ich sage, da tut's weh, bei ist mal Verträgen, bei Dokumenten, bei vielen, vielen, alltäglichen Dokumenten, die wir verschicken, ob das jetzt Word ist oder Excel oder was auch immer, wo viele Leute dran mitgearbeitet haben, Projektunterlagen etc., da ist das halt schmerzlich. Genauso wie, es gibt ja ganz, ganz viele Unternehmen, die eben Pläne oder Blueprints oder andere Dinge oder Analysen ablegen. Wenn da eben was schief geht und das eben verschlüsselt wird, dann haben viele ein großes, massives Problem. Und genau da wollen wir eben dafür Sorge tragen, dass das nicht passieren kann. Denn auch ein paar Sekunden für eine Analyse kann eben heute dazu führen, dass da 10, 20, 30, 50 Dateien angefasst werden und die dann gegebenenfalls, nicht mehr im Zugriff sind. Und häufig ist es ja so, wie der Teufel so will, ja, im Detail, dass es genau das ist, was mir am meisten wehtut im Unternehmensprozess. Und das auch eben dann dementsprechend, Wertschöpfung und Arbeitszeit frisst. Und das wollen wir eben verhindern.
Da kommt mir direkt eine Frage, weil dieses Ransomware Remediation ist ja verhältnismäßig neu im Vergleich zu dem Ransomware Shield, das ja die tatsächliche Überprüfung des Prozesses vornimmt. Du sagst, das kann halt paar Sekunden, Millisekunden, was auch immer dauern, aber wie war es denn vorher bei uns, wenn du sagst, dass das ausreichen kann, dass Dateien verschlüsselt werden? Und wir vorher dieses Feature oder diese Technologie nicht hatten, was ist vorher passiert? Oder hatten wir einfach nie den Fall, dass Ransomware überhaupt anfangen konnte, irgendwas zu machen? was ja heißen würde, dass bisher das Ransomware Shield zumindest nicht so aktiv werden musste, dass es quasi über Sekunden lang gerödelt hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Wir versuchen da halt immer an der vordersten Front zu sein, wenn es um Bedrohungen geht. Und in der Tat ist es so, wenn ein Kunde von uns, und das muss man ein bisschen einschränken. Also Kunden von uns, die die aktuellste Version benutzen. Es gibt ja auch noch Kunden, die eine 5 Jahre alte Version da drauf haben und die abgedatet haben. Kann ich nicht empfehlen. Soll es tatsächlich geben. Ja, also heutzutage nicht mehr, weil wir viel Wert darauf legen, dass es automatisch abgedatet wird. Also sowohl der Endpoint als auch die Konsole. Das kann man alles auch automatisieren. Das war ja Thema der letzten Folge, dass ich mich nicht eben um klein-klein kümmern muss. Und sag mal, gerade mit der Cloud-Konsole bin ich sowieso immer auf dem aktuellen Stand, dass ich überhaupt alle Sicherheitsmodule, die wir bereitstellen, nutzen kann. Kann, nicht muss. Dann geht es natürlich darum, also die Kunden, die das haben und die das Modul genutzt haben, in Verbindung mit, also es liegt ja unter dem Host Intrusion Prevention System, auch wieder ein tolles Voice-Wort, also da, wo ich dann tatsächlich die verhaltensbasierte Erkennung von Prozessen permanent habe, also in Echtzeit, darunter liegt das Ganze. Da ist kein Fall bekannt, der jemals bis dahin gekommen wäre. Toi, 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 ja, schnell auf Holz klopfen. Und das, glaube ich, können auch unsere Kunden bestätigen, dass wir da bisher ein sehr sicherer Partner waren. Ich hoffe, das bleibt auch so. Die Software wird jetzt nur ein Stück besser, weil wir eben da nochmal einen doppelten Boden eingezogen haben für den Fall, dass das passieren würde. Und das ist aus meiner Sicht keine schlechte Nachricht. Es gibt da auch noch andere Methodiken, die wir über die Zeit mit eingefügt haben, die auch viele vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen haben. Also Ransomware Remediation, du korrigierst mich, das ist seit Anfang des Jahres haben wir das standardmäßig drin. Es ist eingeführt worden, nach längeren Tests auch. Wir haben ja schon sehr lange auch eine Zusammenarbeit mit Intel, was die Technologie angeht, die aus einem Intel CPU zum Beispiel kommt. Das nennt sich, hat auch wieder einen tollen Namen, Threat Detection Technology. Also Intel hat in ihrem CPU auch eine Technologie eingebaut, die eben in der Lage ist, also die Erkennungsleistung von anderen Softwareprodukten zu verbessern, weil sie erkennen, dieser CPU nimmt ja dann die Befehle auf und führt sie aus, also würde letztlich auch diese Verschlüsselungsalgorithmen berechnen. Und Intel hat eben eine eigene Telemetrie, die sagt, hey, also auch wenn das aus dem Code nicht hervorgeht, aber das, was hier gerade an Registern berechnet wird, das ist irgendwie komisch. Auch da gibt es eben Telemetriedaten, die wir in Verbindung mit einem Intel-CPU auslesen können. Und die macht dieses Thema Ransomware Shield auch schon mal deutlich besser. Jetzt haben alle, die ganz, ganz alte CPUs haben, nichts davon. Und alle die, die eben AMD-CPUs haben, haben auch nichts davon. Aber wir nutzen eben das, wo wir sagen, hey, das macht Sinn, um unsere Technologie zu ergänzen. Und diese Zusammenarbeit mit Intel hat uns sicherlich auch nicht dümmer gemacht und wird natürlich hier auch oder hat bei allen Systemen eben auch Einzug gefunden und macht letztlich das besser, so dass wir immer an der vordersten Front stehen, wenn es um die Bekämpfung und den Schutz vor Ransomware geht.
Ja, ich musste auch vorhin dran denken, als du darüber gesprochen hast, dass die Angriffe ja heutzutage anders stattfinden und die Angreifer zum Teil Bordmittel nutzen, also insofern legitime die Prozesse nutzen und so weiter. Wir hatten ja auch das Thema bei MDR, also die Anomalieerkennung, die ja dann auch zusätzlich die Chancen oder das Risiko verkleinert, dass es überhaupt zu so einem Ransomware-Befall kommt, weil die ja eben ganz genau dieses anormale Verhalten erkennt und sieht, okay, der hat sich jetzt irgendwelche Rechte zugeschrieben, die er eigentlich nicht haben dürfte, oder mit diesen Rechten macht er, oder mit dieser Berechtigung macht er irgendwas, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Und da denke ich mir so, wir hatten ja das eingeleitet mit dem Thema Last Line of Defense. Und jetzt denke ich mir, okay, alles andere, worüber wir jetzt sprechen, scheint dann ja alles ein bisschen weiter vorher zu sein, was dann irgendwann auch zur First Line of Defense führt. Kannst du uns da mal so ein bisschen einen Ausblick geben oder anteasern, was damit genau gemeint ist, das überhaupt in so eine Kategorisierung zu überführen?
Mache ich natürlich super gerne, weil das ist ja unser Steckenpferd, bestimmte Dinge zu erklären, so dass man sie nachvollziehen kann, versteht, wo ist dann da der Alltagsnutzen. Und dieser Name Last Line of Defense, den wir dem auch wirklich selbst gegeben haben, irgendwann, um verständlich zu machen, auch intern, hey, das ist wirklich das allerletzte Stück, danach endet unsere Möglichkeit, ja. Danach kommen dann Cyberversicherungen, Anwälte und andere Dinge zum Tragen, denn das Restrisiko kann man irgendwann nur so weit minimieren, bis, also 0% wird man nicht erreichen. Das wird jeder bestätigen, der so ein Risikominimierungsthema mal durchgezogen hat. Aber wir können es so weit minimieren, dass es dann ganz, ganz klein ist am Ende. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Maßnahmen vorher, die eben dazu führen, dass ich überhaupt zu diesem geringen Risiko komme. Und wie du schon richtig gesagt hast, haben wir irgendwann dann gemerkt, wir sollten den Leuten vielleicht auch mal erklären, wenn es eine Last Line gibt, dass es auch eine First Line of Defense gibt und was dazwischen ist. Und um das anzuteasern, ja, ich bin mal wieder mutig, weil wir müssen gucken, dass wir das bis zur nächsten Folge dann auch ein Stück weit ausgeweitet haben. Das Konzept ist in unseren Köpfen, es ist geskriptet. Wir möchten aber im nächsten Halbjahr oder ich sag mal im nächsten Jahr eben ganz, ganz stark die Perspektive der Risikominimierung einnehmen. Und das beginnt bei uns thematisch mit dem Gerät. Also dem Stück Blech, das ich eben benutze, ob das ein Mobiltelefon ist, ein Laptop, ein Server, einen ganz normalen Desktop oder später mal meinetwegen ein Implantat, ist immer noch ein Stück Blech. Also wir haben immer ein Device, um das es geht. Da ist tatsächlich die First Line of Defense, also da kann ich schon massiv das Risiko minimieren, indem ich bestimmte Dinge tue. Wird jeder sagen, klar, ne? Anti-Malware-Produkt drauf, läuft. Aber das ist noch etwas vielfältiger. Ja, das Thema, das würden wir gerne beleuchten. Dann geht es im zweiten Step um den Nutzer. Wir haben jemanden, der das Ding bedient. Muss, macht ja nicht jeder freiwillig und arbeitet gerne mit so einem Ding. Aber es gibt halt die Nutzer. Und ich muss mittlerweile die Nutzer eben massiv entlasten, was Reaktion angeht. Also wie kann ich dafür sorgen, dass, habe ich ja früher mal gesagt, dass Karl-Heinz eben auf nichts draufklickt oder nichts macht, was er nicht tun sollte. Wie kann der denn erkennen, dass? Die Methoden werden immer perfider und es fällt Karl-Heinz, aber auch einem versierten Nutzer wie dir und mir, immer schwerer zu erkennen. Ist das jetzt legitim, was ich hier sehe? Mail, Teams, Nachricht, was auch immer. Es ist mittlerweile wirklich sehr, sehr hart zu erkennen, was schadhaft ist und was nicht schadhaft ist. Das müssen wir bestmöglich dem User mit Technik abnehmen. Und zu guter Letzt ist der dritte Teil. Jetzt habe ich auch schon sehr viel, glaube ich, gesagt dazu. Hoffe, dass es auch genau so stattfindet nachher. Der dritte Teil, über den wir uns dann unterhalten wollen, ist tatsächlich, welches Stück Werkzeug gebe ich denn dem IT-Verantwortlichen? Da gehören so Dinge rein wie Anomalieerkennung, Patch und Schwachstellenmanagement hatten wir ja schon mal angerissen. Also was kann ich dem Verantwortlichen für IT-Sicherheit an die Hand geben, damit dem das Leben so gut wie möglich erleichtert wird, dass der die mächtigen Dinge an die Hand bekommt, womit er das letzte Risiko, was dann abgedeckt ist, nochmal ein ganzes Stück kleiner kriegt. Und da kommen solche Dinge rein wie Anomalieerkennung, also Endpoint Detection und Response oder Managed Detection und Response. Da muss ich dich übrigens noch korrigieren. Der Hauptpunkt von Managed Detection und Response ist, diese Anomalie zu erkennen, noch bevor der Täter sich die Rechte erweitert hat. Es würde es natürlich auch später tun, aber das Wichtige ist, eben ganz, ganz früh zu erkennen, hey, hier stimmt irgendwas nicht. Warum loggt sich da irgendein Benutzer auf einem Mail-Server ein und macht da eine Command-Line auf? Das ist nicht normal. Und genau das sind die Themen, also möglichst früh zu erkennen, dass es hier eine Anomalie gibt und auf die einzugehen und die zu stoppen im Fall der Fälle, noch bevor es irgendwie dreckig wird, ja, und man nachher dann zusammenkehren muss, was übrig geblieben ist. Darum geht's. Und diese strategische Grundlage, First to Last Line of Defense, die würden wir gerne in naher Zukunft erklären. Und ich glaube, wir sollten das im nächsten Turn auch zum Thema machen, dass wir das, was ich jetzt in 2 Minuten Monolog erklärt habe, dass wir das nochmal ein bisschen aufsplitten. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen zu erkennen, eigentlich, wie Risiko tatsächlich heute minimiert wird, weil viele picken sich irgendwo was raus und sagen, oh, das ist jetzt ein Modetrend, ich brauche irgendwas mit KI und Machine Learning, dann nehme ich das da raus. Es gibt aber ganz, ganz viele Dinge, die das Risiko von der Gewichtung her vielleicht vorher schon oder an anderer Stelle von der Perspektive her deutlich mehr reduzieren, und das wollen wir eben vermitteln.
Wir machen es also anders als ein guter Krimi. Wir haben jetzt quasi mit dem Ende angefangen, mit der Last Line, und
erst die Leiche.
Zuhörer können gespannt sein, wie sich die Geschichte davor überhaupt entwickelt. Gut, ich habe all meine Fragen gefragt. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, abgesehen von deinem Monolog, den du gerade schon gehalten hast?
Ja, also ich glaube, die Leute, die uns jetzt schon ein paar Mal zugehört haben, wissen, dass ich schnell mal in so einen 2-minütigen Monolog verfalle, weil sich die Satzbausteine in meinem Kopf erst dann formen, wenn ich angefangen habe zu reden. Ich hoffe, das tut der Sache keinen Abbruch. Du würdest mich sicherlich stoppen, wenn das überhand nimmt, nehme ich an.
Ja.
Nein, ich habe eigentlich nichts, außer dass ich mich wieder darauf freue, wenn wir mal noch ein paar Anmerkungen und Anregungen kriegen auf unsere E-Mail-Adresse, die wir hier auch für euch bereitstellen, und dass wir euch noch möglichst lange begleiten werden, nämlich schon im nächsten Monat mit einer neuen Folge.
Genau. Die E-Mail-Adresse lautet übrigens brainfood@ez.com, für die, die den letzten Podcast nicht gehört haben oder gesehen haben. Ja, schön. Dann haben wir, glaube ich, alles gesagt und freuen uns auf das nächste Thema. Macht's gut.
Bis dann.